Stell dir vor, du schlägst so ein altes Logbuch von einem Schiff auf. Was genau erwartest du da eigentlich zu sehen?
Also normalerweise erwartet man da ja eher so eine endlose, ziemlich sterile Liste, oder?
Richtig, genau. So Spalten für die Uhrzeit, Windstärken, exakte GPS-Koordinaten, vielleicht noch den Barometerstand.
Und Kurswechsel. Eben im Grunde reine nautische Buchhaltung.
Exakt. Präzise, emotionslos, nur Daten. Einfach ein Dokument, das eigentlich nur den Zweck hat, nachzuweisen, wo das Schiff zu einer bestimmten Zeit war.
Es ist ja auch primär ein juristisches und technisches Instrument. Da ist normalerweise absolut kein Platz für Poesie oder irgendwelche philosophischen Betrachtungen über das Leben.
Ja, das dachte ich eben auch. Aber dann blättert man durch das Dokument, das wir für unsere heutige Tiefenrecherche hier vor uns liegen haben und...
Und plötzlich wird diese Erwartung komplett auf den Kopf gestellt.
Wahnsinnig, oder? Da tauchen zwischen diesen trockenen Koordinaten und Wetterdaten auf einmal tiefgründige Beobachtungen auf. Überleben, Tod, Dänemarks Olympiasieg im Handball, verrückte Online-Bestellungen, alles dabei.
Ja, hallo auch von mir. Und der Grund, warum wir uns das heute so genau ansehen, ist genau dieser radikale Bruch.
Bevor wir da reingehen, ganz kurz. Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Unsere Mission ist es, ein ganz besonderes Reisetagebuch zu durchleuchten. Es ist das Logbuch der Segeljacht Kalamistar aus dem August 2024. Der Titel ist Zu den Wikingern 3.
Und die Kalamistar liefert uns hier eben kein steriles Protokoll. Es ist ein fast schon literarisches Dokument darüber, was passiert, wenn man als moderner Mensch die Kontrolle an die Elemente abgeben muss.
Das ist der Punkt, der mich beim Lesen total gefesselt hat. Solche Tagebücher sind für mich wie so ein Backstage-Pass für das Abenteuer von anderen Leuten.
Du siehst halt die ungefilterte Realität.
Genau. Nicht diese auf Hochglanz polierte Instagram-Fassade, wo immer die Sonne scheint und alles durchgetaktet ist, sondern das echte, rohe Reisen. Und genau da springen wir jetzt rein. Stell dir die Situation vor. Du bist auf einem Segeltörn, der Plan steht, du willst unbedingt Strecke machen, aber das Meer sagt sich,
Nö, heute nicht.
Richtig. Der Wind dreht auf Gegenwind und die Crew steckt plötzlich fest. Sie müssen eine völlig ungeplante Zwangspause in Frederikswerk einlegen.
Was aus seglerischer Perspektive erstmal wie ein absoluter Albtraum klingt. Frederikswerk ist, wenn man sich die Quellen ansieht, alles andere als ein Postkartenmotiv.
Eher das Gegenteil, ja.
Definitiv. Es ist eine Stadt, die extrem durch Schwerindustrie und ein massives Stahlwerk geprägt ist.
Schwerindustrie mitten in Dänemark? Das war mir echt neu. Das Logbuch beschreibt auch sehr detailliert, dass diese Stadt ohne das Stahlwerk gar nicht existieren würde.
König Frederik V. hat dort schon 1756 eine Fabrik für Kanonen und Pulver gegründet.
Krass. Und angetrieben wird das alles durch einen Kanal, der Wasser aus dem nahegelegenen Arresö durch eine Turbine leitet, oder?
Genau. Und hier müssen wir kurz auf die geografischen Besonderheiten schauen. Der Arresö ist nämlich Dänemarks größter Binnensee, ungefähr 40 Quadratkilometer groß.
Das ist ordentlich.
Ja, aber das Logbuch nennt ihn sehr treffend. Fast schon eine flache Feuchtwiese, um dir mal ein Bild zu geben. Er ist noch flacher als das Steinhuder Meer.
Wow, okay. Eine 40 Quadratkilometer große Pfütze im Grunde?
Sozusagen, ja. Und weil der Wasserspiegel minimal höher liegt als der angrenzende Fjord, nutzt man dieses natürliche Gefälle. Das Wasser schießt durch den Kanal quer durch die Stadt, um die Industrie anzutreiben.
Okay, also wir haben dieses Setting. Eine alte Industriestadt, es ist Sonntag, die Fußgängerzonen sind wie leergefegt, die Crew sitzt fest, es fühlt sich an wie eine absolute Sackgasse.
Aber dann kippt die Stimmung.
Und wie? Aus einer Kneipe schallen plötzlich Fahnensänge. Dänemark gewinnt Olympiagold im Handball gegen Deutschland.
Ein unglaublicher Zufall.
Ja, und die deutsche Crew der Kalamistar geht einfach auf die Straße und gratuliert den feiernden Dänen. Das hat so eine tolle Dynamik.
Absolut, weil hier die Isolation des Reisenden komplett durchbrochen wird. Normalerweise betrachten wir Orte ja eher als Konsumenten. Wir haken Sehenswürdigkeiten ab.
Genau, Checkliste abarbeiten.
Aber durch diesen erzwungenen Stillstand sind sie gezwungen, einfach im Hier und Jetzt zu sein. Sie werden von Beobachtern zu echten Teilnehmern der dänischen Gesellschaft.
Und das setzt sich ja direkt fort. Sie spazieren dann weg vom Hafen und entdecken diesen Industriekanal, den du vorhin erwähnt hast. Aber sie nennen das nicht Industrie, sondern einen Zauberwald.
weil das Blätterdach da so dicht ist, dass kaum Licht durchkommt.
Ja, und da liegt dieser kleine Ausflugsdampfer, die Friederike. 50 Dänen mit Picknickkörben haben das Schiff eigentlich ausgebucht.
Alles voll.
Alles voll, bis auf den letzten Platz. Aber als die Segler dem Kapitän zum Handballgold gratulieren, rückt die dänische Truppe einfach zusammen und nimmt die beiden, wie sie im Logbuch stehen, Tyske mit.
Die beiden Deutschen, ja.
Genau. Sie tuckern durch dieses dänische Idyll. Und jemand namens Torben erzählt am Mikrofon so eine alte Geschichte. Sie verstehen nur Bruchstücke wie Hundestät, Kone und Blumenkranz. Das ist doch pure Magie.
Wobei wir dieses Wort Magie vielleicht mal etwas rationaler betrachten müssen. Objektiv gesehen fahren die auf einer industriellen Wasserstraße, die für Kanonenfabriken ausgehoben wurde.
Stimmt auch wieder.
Die Magie entsteht hier nicht zwingend aus dem Ort selbst, sondern aus der Psychologie. Aus dieser völligen Erwartungslosigkeit.
Wie meinst du das? Erklär mal.
Naja, stell dir vor, du buchst eine richtig teure Tour in einem weltberühmten Nationalpark. Du gehst mit einer riesigen Erwartungshaltung dahin.
Oh ja, und jeder Regentropfen ist dann ein Weltuntergang.
Exakt. Hier aber war die Erwartung bei null. Sie saßen bei Gegenwind in einer Stahlwerkstatt fest. In dem Moment, wo du aufhörst, gegen die Umstände anzukämpfen, wird eben auch ein Industriekanal zu einem Zauberwald.
Vor allem, weil da ja plötzlich Kormorane und Seeadler auftauchen.
Richtig. Es ist die psychologische Rahmung, die das Erlebnis so besonders macht.
Das macht total Sinn. Die Sackgasse zwingt dich quasi, die Scheuklappen abzunehmen. Aber das hat natürlich auch eine Kehrseite.
Ja, eine sehr harte sogar.
Wenn du aus dieser geschützten Blase raus bist, bist du der vollen Härte der Realität ausgesetzt. Und das bringt uns zu dem Vorfall am nächsten Tag. Der Wind dreht, sie segeln weiter nach Rörwig.
Ein ziemlich drastischer Tapetenwechsel, muss man sagen. Da? Strahlender Sonnenschein, der Gang zum Bäcker.
Genau. Sie sitzen am Hafen, essen genüsslich ihr Lakritz-Eis, also Lakritz-Eis. Alles ist so unfassbar perfekt.
Bis diese perfekte Balance durch eine extrem brutale Zufallsbegegnung zerschlagen wird.
Puh, ja. Sabine, die im Logbuch immer dem Skipper sind froh genannt wird, geht zum Waschhaus und da bemerkt sie einen Mann, Anfang 40, der auf den Steinen direkt neben dieser idyllischen Badetreppe sitzt und bitterlich weint.
Und sie geht eben nicht einfach weiter.
Nee, sie spricht ihn an. Und was er ihr erzählt, das hat mich beim Lesen wirklich schwer schlucken lassen.
Es ist eine wahnsinnig intime, tragische Notizen mitten in so einem Urlaubsbericht.
Ja, erzählt ihr, dass genau am Abend zuvor seine 75-jährige Mutter exakt auf dieser Badetreppe ausgerutscht ist. Sie kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus und ist dort noch in der Nacht gestorben.
Er sitzt dort an der Treppe, um das irgendwie zu verarbeiten. Und vor ihm schwimmt so ein kleines Blumengesteck im Wasser.
Ja, Sabine bleibt bei ihm, hört zu, spendet Trost. Aber was mich wirklich völlig aus der Bahn geworfen hat, ist das, was der Skipper direkt danach beobachtet.
Der Kontrast.
Dieser krasse Kontrast. Er notiert, dass um diese Treppe herum Kinder fröhlich planschen. Leute kommen aus der Sauna und springen jauchzend ins selbe Wasser. Niemand ahnt was.
Es ist wie ein Splitscreen-Film.
Genau. Auf der einen Seite diese absolute Verzweiflung, auf der anderen unbeschwertes Urlaubsglück. Wie verarbeitet man das?
Das ist vielleicht die tiefste philosophische Einsicht aus diesem ganzen Logbuch. Wir Menschen neigen dazu, Orten so eine emotionale Aufladung zu geben. Wir denken, ein Ort der Trauer müsste sich physisch irgendwie verändern.
Dass er düsterer wirkt oder kälter.
Richtig. Aber die Natur ist radikal gleichgültig gegenüber unserem Schmerz. Man kann sich das wie eine riesige, völlig indifferente Theaterbühne vorstellen.
Eine Theaterbühne? Wie meinst du das?
Die Bühnenbilder, also die Steine, das Wasser, die Treppe, die verändern sich nicht, egal ob gerade eine Sommerkomödie oder eine existenzielle Tragödie aufgeführt wird.
Das Wasser speichert keine Erinnerungen.
Genau. Es hat absolut keine Empathie. Für den trauernden Sohn ist diese Treppe der Ort, an dem seine Welt zerbrochen ist. Für das lachende Kind, 5 Meter weiter, ist sie das Sprungbrett in einen perfekten Sommernachmittag. Beides passiert im exakt selben physikalischen Raum.
Das ist echt erschütternd, aber auch ein wahnsinnig klares Bild. Und es zeigt eben auch, warum dieses Reisetagebuch so besonders ist.
Ein klassischer Reiseblogger hätte das 100%ig rausgefiltert.
Ja, das ruiniert den Vibe. Es passt nicht zur Instagram-Ästhetik. Aber hier wird das Leben in seiner ganzen Komplexität festgehalten.
Und es wirft eine sehr unbequeme Frage für jeden von uns auf. An wie vielen malerischen Orten standen wir schon, haben Selfies gemacht, während genau dort kurz zuvor das Leben eines anderen völlig aus den Fugen geraten ist.
Das blendet man auf Reisen immer aus, ja. Um mit dieser emotionalen Schwere umzugehen, verändert die Crew dann ihre Perspektive. Ganz physisch.
Sie verholen das Boot zu einem Ort namens Gansehage.
Und da sind wir plötzlich in einem ganz anderen Spannungsfeld. Es geht um uralte Wikingergeschichte, die auf verrückte moderne Logistik prallt.
Historisch gesehen ist Skanneshegen hochinteressant. Das war ein strategisch wichtiger Punkt für die Wikinger. Das Logbuch erwähnt sogar, dass dort früher dänische Königswahlen stattgefunden haben.
Da atmet man förmlich diese nordische Geschichte. Sie suchen da auch nach Seehunden bei Corsair Cage, finden zwar keine, sehen aber das ausgemusterte Marineboot Marianne F. rumfahren.
Und am nächsten Tag brechen sie dann auf in Richtung Ballen auf der Insel Samso. Sie umrunden das Scheerlandsreef.
Und das musst du dir mal bildlich vorstellen. Sie kreuzen exakt auf den alten Wasserstraßen der Wikinger. Aber die Realität heute sieht leicht anders aus. Da tauchen keine Holzschiffe aus dem Nebel auf.
Stattdessen drei ausgewachsene NATO-Kriegsschiffe.
NATO-Schiffe und ein kreuzendes Schlauchbootgeschwader.
Das ist die Militarisierung der Ostsee in einem Bild zusammengefasst.
Und es wird noch absurder. Auf ihrem AIS, diesem digitalen Schiffsidentifikationssystem, sehen sie ein Signal. Es sieht aus wie ein harmloses Sportboot. Aber in der Realität donnert die Schnellfähre Express 3 mit 36 Knoten auf sie zu.
Das sind fast 67 km/h. Auf dem Wasser ist das wahnsinnig schnell.
Komplette Hightech-Örsen. Aber trotz all dieser Technik kämpfen sie mit einem Feind, den schon die Wikinger gehasst haben müssen. Der Gegenströmung. Das Mare Baltikum läuft bei Ostwind buchstäblich leer. Sie verlieren da zwei volle Stunden.
Das liegt an der Mechanik der Ostsee. Das ist im Grunde wie eine riesige Badewanne mit nur einem winzigen Abfluss Richtung Nordsee.
Und wenn dann starker Ostwind weht?
Dann drückt der Wind das Oberflächenwasser massiv aus der Ostsee raus. Und wenn du dann versuchst, gegen diese Wassermassen anzusegeln, fährst du quasi gegen einen unsichtbaren Fluss.
Das heißt, du stehst voll auf dem Gaspedal, aber das Laufband unter dir zieht dich nach hinten.
Genau so. Und das zeigt uns, wir glauben zwar, wir hätten die Natur durch Technologie besiegt, mit Radar, AIS und modernen Motoren, aber wenn der Ozean beschließt, er bewegt sich in die andere Richtung.
Dann bist du machtlos.
Völlig machtlos. Genauso wie die Wikinger vor 1000 Jahren. Die Technologie gibt uns da oft nur die Illusion von Kontrolle.
Die Illusion von Kontrolle, das ist ein super Stichwort für meine absolute Lieblingsanekdote aus dem Logbuch. Es geht um die Kamera des Skippers.
Oh ja, die Fahrradtour.
Genau. Dem ist nämlich in Friedrichswerk beim Fahrradfahren eine Windböe ins Rad gefahren. Er stürzt und seine geliebte Videokamera, die ihn schon bis nach Spitzbergen begleitet hat, bricht einfach in zwei Teile. Der Monitor reißt ab.
Ein echter logistischer Albtraum, wenn du deine Reise dokumentieren willst und mitten auf dem Meer bist.
Aber wir schreiben das Jahr 2024. Der Skipper zückt vermutlich sein Smartphone, geht auf ein Kleinanzeigenportal und findet exakt das Nachfolgemodell. Der Verkäufer ist ein gewisser Thomas in Rinteln.
Und jetzt kommt das eigentliche Wunder dieser Reise.
Er organisiert es, dass dieser Thomas das Paket zielgenau auf diese winzige dänische Insel Samsö schickt. Als die Kalamistar nach ihrem stundenlangen Kampf gegen die Strömung völlig erschöpft im überfüllten Hafen von Ballen ankommt,
wo sie den allerletzten Platz hinter ein paar Motorbooten finden und später sogar noch umparken müssen, wegen Reservierungen von einem Segelclub.
Genau das. Und da meldet sich tatsächlich der Hafenmeister. Der Hafenvogt kommt persönlich am Boot vorbei und übergibt dieses Paket aus Deutschland. Punktgenau geliefert.
Das ist doch grandios. Auf der einen Seite bist du diesen archaischen Kräften des Meeres völlig ausgeliefert. Auf der anderen nutzt du ein hochkomplexes, globales Logistiknetzwerk für eine Kamera.
Dieses Spannungsfeld. Du entkommst der Strömung nicht. Aber du kannst dir Elektronik an den Rand der Welt schicken lassen. Und wie feiert man so einen Sieg? Natürlich mit Steakflesk, dem dänischen Nationalgericht.
Schweinebauch mit Petersiliensauce. Sehr passend.
Wenn wir uns all das ansehen, die Wikingerrouten, die NATO-Schiffe, die Kleinanzeigen-App, die Gegenströmung. Was sagt uns das am Ende über das moderne Reisen auf dem Meer?
Es zeigt uns, dass sich das Handwerkszeug radikal verändert hat, aber die Essenz des Reisens ist völlig unangetastet geblieben. Technologie verändert nur unser Reaktionsvermögen.
Das sieht man ja auch am Ende Ihrer Reise, oder?
Richtig. Sie wollen eigentlich zurück nach Heiligenhafen, aber der Wetterbericht meldet Windstärke 8 in Böen. Da hilft dir dann das beste Radar nicht und auch nicht die schnellste Lieferung aus Rinteln.
Sie müssen umplanen.
Genau. Die Natur diktiert weiterhin bedingungslos den Rhythmus. Die Calamet Star beweist, dass Seefahrt auch im 21. Jahrhundert primär eine Übung in Demut bleibt.
Eine Übung in Demut. Das fasst diese Reise wirklich perfekt zusammen. Lass uns das nochmal bündeln. Wir haben heute gesehen, dass die Momente, die am längsten im Gedächtnis bleiben, oft die sind, wo wir unsere Pläne aufgeben müssen. Wie im Zauberwald.
Und wir haben gesehen, wie schmerzhaft nah pure Idylle und tiefe Tragik beieinander liegen können. Getrennt durch nichts als den Zufall, auf derselben gleichgültigen Bühne der Natur.
Und wir haben gelernt, dass das Meer uns heute wie vor 1000 Jahren Demut lehrt. Dieses Logbuch ist echt keine Buchhaltung. Es ist ein Beweis menschlicher Verletzlichkeit.
Definitiv.
Für dich, der uns gerade zuhört, wenn wir über diese Aufzeichnungen nachdenken, verändert das ja vielleicht auch den Blick auf unsere eigenen Erinnerungen? Wenn wir heute reisen, dokumentieren wir alles ununterbrochen. Die Handys sind voll mit Bildern von perfekten Sonnenuntergängen, makellosem Essen, lachenden Gesichtern.
Man kuratiert sich seine eigene Realität.
Richtig. So sehr, dass die echte Realität oft keinen Platz mehr hat. Aber stell dir einmal vor, jemand findet in 100 Jahren dein persönliches Reisetagebuch oder dein Smartphone.
Was wird diese Person da lesen?
Genau das ist die Frage. Wird sie nur so eine sterile, bereinigte Liste von Erfolgen sehen oder wird sie den echten Puls deiner Reise spüren? Mit all den Brüchen, den fremden Geschichten und den kleinen Tragödien am Rande. Denk auf deiner nächsten Reise einfach mal darüber nach, welche ungeschriebenen Geschichten du eigentlich hinterlässt. Vielleicht sind die Brüche im Plan genau die Momente, die am Ende wirklich zählen. Danke, dass du heute wieder mit uns abgetaucht bist. Bis zum nächsten Mal.